Als einziger Präsident der Vereinigten Staaten ist er dreimal wiedergewählt worden. Bekannt ist er auch als Präsident, der die Vereinigten Staaten durch Wirtschaftskrise und Zweiten Weltkrieg geführt hat. Vor Publikum stand er aufrecht, gestützt von Krücken, Schienen oder den Kollegen neben ihm. In seinen eigenen vier Wänden saß er im Rollstuhl. Haben Sie schon erraten, von wem die Rede ist? In der zweiten Folge der Sendereihe »Berühmt, beliebt, behindert« erzählt Freak Radio die außergewöhnliche Geschichte von dem Politiker und Menschenfreund Franklin D. Roosevelt.
Seine Antrittsrede zum US-Präsidenten am 4. März 1933 beginnt mit den Worten
»The only thing we have to fear is fear itself.«
»Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.« Ein bedeutungsvoller Satz, der wohl einiges über seinen Sprecher aussagt. Franklin D. Roosevelts Rede ist mit diesen Worten in die Geschichte eingegangen. Als Nachkomme einer niederländischen Familie wird Franklin D. Roosevelt am 30. Jänner 1882 in Springwood, New York, geboren. Er ist der einzige Sohn von James und Serena Roosevelt, einem wohlhabenden Ehepaar, das sich besonders um die liebevolle Erziehung und ausgezeichnete Bildung für ihren Sohn bemüht. Bis zu seinem 14. Lebensjahr bekommt Franklin Roosevelt Privatunterricht, unter anderem in den Fächern Latein, Französisch und Deutsch. Mit seinen Eltern hat er die Möglichkeit, schon in frühen Jahren Europa zu bereisen und einige Zeit in Deutschland die Schule zu besuchen. Bis zu seinem 28. Lebensjahr verläuft Franklin Roosevelts Leben relativ ruhig. Nach der Privatschule in Groton, Massachusetts, studiert er auf Wunsch seiner Eltern in Harvard. Seine Leistungen sind mittelmäßig. Anstatt mit guten Noten oder sportlichen Erfolgen zu brillieren, sticht er als Herausgeber der Studentenzeitung Crimson heraus. Zur Politik kommt der selbstbewusste, wohlhabende Roosevelt erst im Jahr 1910. Auch die Heirat zu Eleanor, einer entfernten Cousine, erweist sich erst später als politisch relevant. Ihr Onkel war der republikanische Theodore Roosevelt. Franklin steht längere Zeit zwischen dessen Tradition und jener seiner demokratischen Familie. Die Demokratische Partei fordert ihn dann auf, als deren Kandidat für Dutchess County ins Rennen zu gehen. Franklin stimmt zu und gewinnt die Wahl. Schon zu Beginn seiner politischen Karriere besticht er durch seinen unorthodoxen Wahlkampfstil. Mit einem fahnenbestückten Auto fährt er durch die Umgebung und spricht direkt mit den sogenannten einfachen Leuten. Besonders am Herzen liegt ihm die Bekämpfung der Korruption in Politik und Verwaltung. 3 Jahre später ist er als Staatssekretär im Marineministerium tätig und 1920 lässt er sich als Vizepräsidentschaftskandidat aufstellen. Die Wahl endet jedoch in einer Niederlage für die Demokraten. Seine politischen Aktivitäten muss Franklin D. Roosevelt kurz darauf unterbrechen. Beim Segeln in Campobello Island fällt er in das kalte Wasser. Am nächsten Tag gehen Müdigkeitserscheinungen einher mit einer Lähmung seiner Beine. Die zu späte Diagnose der Ärzte lautet Polio, Kinderlähmung. Ein entscheidender Wendepunkt in seinem Leben, weiß Thomas Fröschl, Professor am Institut für Geschichte in Wien.
Diese Krankheit war ein massiver Test. Sie hätte das Ende seiner Karriere bedeuten können, hat es aber nicht. Mit unglaublicher Energie, mit Kraft, mit Hilfe seiner Familie, auch seiner Frau, hat er diese Krankheit bewältigen können. Er ist nicht gesund geworden, er konnte nicht gehen. Er war dann am Schluss an den Rollstuhl gefesselt, aber er hat mit seiner Familie, mit seinem Hintergrund, mit seinem Selbstbewusstsein diese Krise gemeistert.
Der von Außenstehenden oftmals als arrogant bezeichnete Roosevelt ändert in den Jahren des Schmerzes seine geistige Haltung. Er kann nun die Not der Menschen besser verstehen und zeigt sich als warmherziger, bescheidener Mensch. Er selbst spricht nie verbittert über sein Schicksal. Stattdessen kämpft er aktiv gegen die Lähmung an. Von seinem regelmäßigen Schwimmtraining erhofft er sich, die einstige Beweglichkeit zurückzuerlangen.
The water put me where I am, and the water has to bring me back.
Das Thermalwasser in Warm Springs, Georgia, verschaffte ihm große Erleichterung. An diesem Ort errichtet er auch später ein Therapiezentrum für Poliokranke und fördert die Wissenschaft, eine Impfung gegen die tückische Krankheit zu entwickeln. Nach einigen politisch inaktiven Jahren kehrt Roosevelt 1926 als Gouverneur von New York zurück in die Öffentlichkeit. 1932 gewinnt er dann die Präsidentschaftswahl gegen seinen republikanischen Rivalen Herbert C. Hoover. Zu dieser Zeit schreibt man dem amtierenden Präsidenten Hoover die Schuld an der Weltwirtschaftskrise zu. In Roosevelt hingegen projiziert die Bevölkerung Hoffnung. Sie erwartet Reformen, die die Not lindern und die Wirtschaft wieder neu ankurbeln sollten. Franklin D. Roosevelt führt den sogenannten New Deal ein, Wirtschaftsreformen, um die Massenarbeitslosigkeit und Armut zu lindern. Er vermittelt trotz schwerer Krankheit Optimismus und Lebensfreude und lässt die Bevölkerung wieder Vertrauen in das System fassen. Dieses Vertrauen, auch zu dem charismatischen Präsidenten selbst, war wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, Roosevelt dreimal in Folge ins Amt zu wählen, so Thomas Fröschel.
Dieses Vertrauen beruhte auf der Ausstrahlung einer Persönlichkeit, die selber glaubhaft den Wählerinnen und Wählern vermitteln konnte, dass er mit schweren Krisen, mit schweren Problemen fertig wurde. Man wusste von seiner Krankheit, man wusste, dass er krank war, man wusste in weiten Kreisen der amerikanischen Bevölkerung natürlich nicht, dass er nicht gehen kann. Also er ist langsam gegangen, er musste getragen werden. Man wusste nicht weitgehend bis zu seinem Tod, dass er im Rollstuhl gesessen ist, aber man wusste, dass er krank gewesen ist. Und man wusste, dass er diese Krankheit überstanden hat und dass er einen Optimismus ausgestrahlt hat, der ansteckend war. Er hat Menschen aus der Verzweiflung retten können, ihnen den Glauben an Möglichkeiten im amerikanischen System wiedergegeben.
Welches Bild des Präsidenten an die Öffentlichkeit dringen kann, wird jedoch genau kontrolliert. Der fotogene Roosevelt zeigt sich stets strahlend mit einem großen Lächeln und präzis kalkulierter Körpersprache. Um die Beinlähmung zu überspielen, wird auf Fotos der Oberkörper betont. Bildjournalisten verpflichten sich freiwillig, den Präsidenten niemals in Situationen zu fotografieren, die an seiner körperlichen Fitness zweifeln lassen könnten. Hielten sie sich nicht an die Abmachung, riskierten sie eine Akkreditierung beim Weißen Haus. Roosevelt weiß auch den Hörfunk zu seinem Vorteil zu nutzen. Universitätsprofessor Thomas Fröschel erklärt, wie er sich in den sogenannten Fireside Chats im Radio präsentiert.
Das waren wöchentliche Radioansprachen an die amerikanische Bevölkerung. Das ist eine Tradition, die es bis heute gibt. Der Präsident spricht einmal in der Woche über das Radio zu den Leuten. Und er hat über die Lage der Nation, über die Wirtschaftssituation, über die Politik gesprochen. Und das war so das Bild eines Onkels, eines Vaters, eines Freundes, der einem die Lage der Nation erklärt. Und er hat durch seine Stimme, auch seine Stimme ist hier wichtig, eine starke Persönlichkeit, eben eine Ausstrahlung gehabt, die grundsätzlich Vertrauen erweckt hat.
Roosevelt ist bis zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1945 Präsident der Vereinigten Staaten. So führt er die USA durch den Zweiten Weltkrieg und bezieht mit dem Grundsatz Germany first zusammen mit Großbritannien klar Position gegen Hitlers Deutsches Reich. Während des Kriegs gibt er Adolf Hitler auch Kontra, indem er sich auf seine jüdischen Vorfahren beruft. Roosevelts Name stammt ursprünglich von den Roosevelts ab, die einige Generationen vor Franklins Zeit lebten. Das zeitliche Nebeneinander von Hitler und Roosevelt findet Thomas Fröschel auch von einem anderen Gesichtspunkt her erstaunlich.
Es war für mich immer höchst bemerkenswert zu sehen, dass in Berlin Adolf Hitler deutscher Kanzler war im Dritten Reich, der ein Programm der Menschenvernichtung und Menschenzerstörung vorangetrieben hat, für den der Begriff des unwerten Lebens selbstverständlich war, der, wie wir alle wissen, behinderte Menschen ermorden ließ und dass gleichzeitig 12 Jahre in Washington im Weißen Haus ein Präsident sitzt, der behindert war. In der damaligen Terminologie müsste man sagen, der ein Krüppel gewesen ist. Ein Wort, das man heute zum Glück nicht mehr ausspricht. Aber dass hier zwei Männer einander gegenüber sitzen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Kurz vor Kriegsende, Am 12. April 1945 stirbt der Präsident an einer Hirnblutung.
Roosevelt war die Hoffnung der Demokraten in Europa. Er war die Hoffnung in Frankreich, er war auch die Hoffnung einer Opposition in Deutschland. Aber was wichtig ist, er war der Präsident, der letztlich das Dritte Reich besiegt hat. Und man kann in Europa, also in Frankreich, in Großbritannien, in Spanien, überall, man kann das nachlesen, 1945, als er gestorben ist, war ganz Europa in Trauer. Also jenes Europa, das auf der Seite der Alliierten gegen Deutschland gekämpft hat. Das war also ein Schockerlebnis für die Amerikaner und auch damals für die Europäer.
Das Bild des zuversichtlich lächelnden, ausdrucksstarken Roosevelt mit Kneifer auf der Nase, Zigarettenspitze selbstbewusst nach oben gerichtet, ist nach wie vor nicht in Vergessenheit geraten. Trotz oder gerade wegen seiner Behinderung hat er Karriere gemacht und es bis an die politische Spitze der Vereinigten Staaten geschafft. Eine Krankheit, für die es keine Hoffnung auf Heilung gab, hielt ihn nicht davon ab, einem wirtschaftlich schlecht gestellten Land wieder auf die Beine zu helfen. Einen politischen Weg hat auch Gunter Trübswasser eingeschlagen. Er ist seit 1997 für die Grünen im oberösterreichischen Landtag tätig, wo er sich in den Bereichen Kultur, Migration, Menschenrechte und Verkehr einsetzt. Sein Interesse an Politik und Menschenrechten begleitet ihn schon lange. Die Entscheidung, das Interesse zum Beruf zu machen, lässt sich auch aus seinen persönlichen Erfahrungen erklären, meint der Landtagsabgeordnete.
Für mich waren das sicherlich zwei markante Ereignisse oder Erfahrungen, die ich in früher Jugend habe machen können. Das ist auf der einen Seite, dass ich das Kind einer Flüchtlingsfamilie bin. Und das zweite war natürlich auch die Erkrankung an Kinderlähmung im Alter von 4 Jahren. Das hat natürlich ganz massiv in mein Leben eingegriffen. Und daraus entsteht natürlich etwas, was entweder man resigniert und gibt auf und nimmt sozusagen das zur Kenntnis, oder man will dagegen ankämpfen und versucht, mit den Erfahrungen was Positives zu machen.
An beide dieser prägenden Eingriffe in sein Leben erinnert sich Gunter Trübswasser noch gut.
Meine Jugend als Kind von Flüchtlingseltern, das war ja ganz klar, dass ich habe also genau das auch durchgemacht, was jetzt viele, mit denen ich zu tun habe, heute bei uns durchmachen, Aufenthaltsgenehmigungen, Verlängerung von irgendwelchen Bescheiden. Mit 19 habe ich erst die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Also die Situation, fremd zu sein und das Gefühl zu haben, na, irgendwie gehört man nicht daher, das habe ich schon sehr eindringlich erlebt. Und die andere, die Erkrankung, ich denke, ich war so beschäftigt mit Therapien und mit allen möglichen medizinischen Maßnahmen. Das war eigentlich ein Teil meiner Jugend, wo andere Ferien irgendwo in Ferienlagern verbracht haben, habe sich in Bädern verbracht mit viel, viel Training und mit viel, viel Therapien. Beides sind nicht ursprünglich negative Erlebnisse, sie sind markant.
Seine persönliche Geschichte und seine tschechischen Wurzeln haben auch sein Interesse an sozialen Verhältnissen und kulturellen Bedingungen geweckt. Gunter Trübswasser interessierte sich für Musik und Literatur und entwickelte Neugier an seinem sozialen Umfeld.
So entsteht langsam ein Wunsch nach Weltoffenheit, ein Wunsch nach Begegnungen, gegen Diskriminierungen anzukämpfen. Das sind so Dinge, die entstehen, ohne dass ich jetzt vorgehabt habe, Politiker zu werden. Und irgendwann einmal sagt man sich, wie kann ich das am besten umsetzen? In NGOs oder in Vereinen oder im Freundeskreis. Und da ist natürlich dann irgendwann einmal die Idee entstanden und die Einladung gekommen, ja, möchtest du das nicht im Rahmen der Grünen machen?
Der Abgeordnete der Grünen ist einer von wenigen Politikern mit Behinderung. Aber woran liegt das? Wie lässt es sich erklären, dass nur eine geringe Zahl von Menschen mit Behinderung die politische Karriereleiter erklimmt?
Es gibt natürlich immer wieder noch Vorurteile. Menschen, die eine Behinderung haben, werden gerne in einen Topf geworfen. Dabei sind die Formen von Behinderungen, was das alles sein kann, genauso weit und breit wie das Leben selbst. Und es gibt keine zwei vergleichbaren Menschen und es gibt auch keine zwei gleiche Behinderungen. Ich glaube, die Erfahrung haben viele Menschen gemacht, die eine Behinderung haben, dass ihnen ein Recht auf selbstständig handeln, selbstständig denken, selbstständig Ziele verfolgen, nicht zugetraut wird. Das ist so eine milde Form der Diskriminierung. Das heißt, man muss sich schon durchkämpfen, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Und das andere ist, dass Menschen, die eine Behinderung haben, tatsächlich in ihrer Mobilität, in ihren Bildungschancen, in ihren Aktionsradien natürlich benachteiligt sind.
Hindernisse können zum Beispiel Schul- oder Universitätsgebäude sein, die nicht barrierefrei zugänglich sind. Die freie Wahl der Bildungsmöglichkeit ist dadurch eingeschränkt. Andererseits kann eine äußerliche Auffälligkeit in der Politik auch von Vorteil sein. Betroffene haben dadurch einen hohen Wiedererkennungswert. Gunther Trübswasser erzählt, dass er durch seine Behinderung die Umgebung anders wahrgenommen hat als seine Freunde. Während die anderen Kinder in Dimensionen wie Stadtteilen und Fußballfeldern gedacht haben, war Trübswassers Betätigungsfeld viel kleiner.
Wir haben eine Wohnung gehabt, die sehr klein war. Wir haben auch zu der Zeit keinen Garten gehabt. Und ich habe mir ein kleines Rasenstück, vielleicht so etwas wie Dürer gezeichnet hat, im Vorhaus gemacht, wo ich also Blumen, die wo wachsen und die ich jetzt nicht so ohne weiteres sehen konnte, mir die Blumen irgendwie vor der Haustür gemacht habe und beobachtet habe, dass in diesem kleinen Rasenstück auch Käfer und Ameisen und Regenwürmer waren. Also es war sozusagen ein Ausschnitt der Welt. Ich konnte natürlich die paar Dutzend Pflanzen, die auf diesem Stück waren, mit Namen nennen und wusste, wann sie blühen und habe mich mit dem auseinandergesetzt. Das ist mir wahrscheinlich immer geblieben, dass ich versuche, auch Details zu erkennen.
Wie geht man mit seiner Behinderung um, wenn man durch seinen Beruf in der Öffentlichkeit steht? Franklin D. Roosevelt ließ sich nur in bestimmten Situationen und Bildausschnitten fotografieren. Er präsentierte sich als aufrechtgehender und stehender Präsident. Aber was wäre gewesen, hätte Roosevelt sich auch öffentlich im Rollstuhl sitzend gezeigt? Christian Mürner, Behindertenpädagoge und Publizist, denkt darüber nach, ob ein Präsident der Vereinigten Staaten seine Schwächen offen zeigen darf.
Das ist natürlich von der Sichtweise abhängig. Wenn man von dem vorherrschenden politischen System her denkt, ist das, glaube ich, kaum möglich, also auch in Europa kaum. Wenn man es rein auf einer human- oder humanistischen Ebene sieht, dann wäre das eigentlich das einzige Richtige, ist, finde ich, die Fehlerfreundlichkeit, also dass man damit offen und ehrlich umgeht.
Auch in der Frage, welches Bild heute von dem Präsidenten vermittelt werden sollte, gibt es gegensätzliche Meinungen. Teil des Franklin Delano Roosevelt Memorials in Washington D.C. zeigt den Präsidenten im Rollstuhl. Es ist ein Denkmal, das für Kontroversen gesorgt hat.
Jetzt haben Behindertenverbände in den USA protestiert, und zwar mit dem Argument, die Behinderung habe Roosevelts Willensstärke eigentlich erst hervorgebracht oder gefestigt. Und deshalb müsse der Rollstuhl gut sichtbar oder besser sichtbar sein. Und die Denkmalkommission sagte dann, Moment, es geht gar nicht um ein Denkmal für behinderte Menschen, sondern es geht um ein Denkmal für Roosevelt. Und dann brachten sie natürlich das Argument, ja, Roosevelt habe selber darauf geguckt, dass man ihn nicht im Rollstuhl sehe. Es gibt, glaube ich, nur zwei überlieferte Fotos. Aber dann kam eben auch, bezogen auf die heutige Zeit, oder, dass man sagen kann, ja, man kann auch so argumentieren, ja, die Zeiten haben sich aber jetzt geändert, oder, zur Zeit jetzt, wo ein Denkmal aufgestellt wird. Und heute geht man eben offensiver mit Behinderung auf? Und ja, wieso nimmt man nicht die Persönlichkeit Roosevelts und schließt daraus, ja, heute würde er, weil die Zeiten sich geändert haben, eben ganz anders auftreten und sich auch im Rollstuhl zeigen.
Darüber, warum Roosevelt Krücken und Rollstuhl versteckte, kann man heute nur spekulieren.
Das ist schon der Ausdruck dafür, dass er damit nicht ganz fertig geworden ist. Oder dass auch die Gesellschaft nicht fertig geworden ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Probleme, sich als behinderter Mensch zu zeigen in der Öffentlichkeit, ob das nur seine Probleme waren. Das kann durchaus sein, dass man ihm gesagt hat und vielleicht Meinungsumfragen dazu gemacht hat, er soll es möglichst wenig zeigen oder soll sich möglichst fotografieren lassen, dass man den Rollstuhl nicht sieht.
Hätte die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung Roosevelt auch gewählt, wenn er als Rollstuhlfahrer in die Öffentlichkeit getreten wäre? Beispiele aus der Gegenwart könnten eine Antwort auf diese Frage geben.
Vielleicht ist es bekannt, dass der jetzige deutsche Innenminister Wolfgang Schäuble ja auch im Rollstuhl sitzt, dass es ein Attentat auf ihn gegeben hat, dass er einer der großen Rising Stars der CDU gewesen ist und dass man ihm schon die Kanzlerschaft durchaus zugetraut hätte. Jetzt sitzt er im Rollstuhl, das ist bekannt, das wird gesehen. Die Frage ist, würden die Deutschen heute in ihrer überwältigenden Mehrheit jemanden zum Bundeskanzler wählen, der im Rollstuhl sitzt? Das Zweite ist, wie hätten die Amerikaner das wahrgenommen? Das ist sehr schwer zu sagen, das ist auch heute noch schwer zu sagen. Aber in einer Zeit, die immer noch im Schatten einer Überzeugung stand, dass das Kräftige, das Starke, Gesunde doch das Bessere ist, hat sich vielleicht damit schwer getan. Und so würde ich sagen, war es von Roosevelt, das ist jetzt natürlich meine persönliche Einschätzung, eher ein Akt der Klugheit und nicht so sehr des Versteckens oder des sich dafür Schämens.
Die Behinderung ist ja jetzt nicht zu trennen von anderen Makeln, unter Anführungszeichen, die Menschen haben können. Wir haben jetzt das aktuelle Beispiel dafür, ein US-amerikanischer Präsident schwarze Hautfarbe haben. Ja?
Ich glaube, dass das sehr stark mit den Zeitumständen zu tun hat. Und man müsste auch heute die Frage stellen, würde man jemanden im Rollstuhl wählen? Ich glaube das auf jeden Fall, wenn Sie sich anschauen, die Situation, dass also im letzten Vorwahlkampf der Demokraten ja seit Hillary Clinton eine Frau an der Spitze der USA kein Thema mehr ist, also eine gute Frau wird gewählt und jetzt haben wir einen Schwarzafrikaner, der jetzt Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist, also das sind Situationen, die vor 30 und 40 Jahren noch undenkbar gewesen wären und man muss natürlich auch die Frage stellen, ob, sagen wir, ein Schwarzafrikaner in Österreich je zum Präsidenten gewählt werden würde.
Sie hörten den zweiten Teil der Sendereihe von Berühmt, beliebt, behindert. Eine Sendung über außergewöhnliche Leistungen von Menschen mit Behinderung. Gestaltung Julia Karrer, Sprecher Barbara Tschandl und Raphael Sass. Technik Martin Leitner.
Sie hörten eine Sendung der Schwerpunktreihe Best Practice International 2008,
die vom Bundessozialamt aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung gefördert wird.